Stell dir mal vor, du sitzt in einem riesigen pechschwarzen Mercedes-SUV mitten in Kamerun.
Oh ja, ein großartiges Bild.
Oder, also du bist umzingelt von einem absoluten Verkehrschaos einer afrikanischen Millionenmetropole. Motorräder knattern links und rechts an dir vorbei. Dein jüngster Sohn muss sich irgendwie im Fußraum verstecken, weil gleich die nächste, naja, völlig unberechenbare Polizeikontrolle droht.
Genau, und dein Handy behauptet stur, du wärst eigentlich schon vor 2 Stunden da.
Richtig, Google Maps sagt, du bist längst entspannt am Ziel. Und genau da steigen wir heute ein. Wir kommen zu unserer heutigen exklusiven Analyse, diesem wirklich tiefen Einblick in deine Quellen. Wir haben heute Rohmaterial vorliegen, das weit, also wirklich weit, über diese üblichen, sonnengefilterten Urlaubsgeschichten hinausgeht.
Und was für ein Material das ist. Wir schauen uns heute eine Kombination an aus einem Reiseblog-Eintrag und dem Transkript eines begleitenden YouTube-Videos. Das Ganze ist verfasst von einem europäischen Touristen, der einen Roadtrip nach Kribi unternimmt. Das ist eine bekannte Küstenstadt in Kamerun.
Aber das ist ja keine normale Reise, oder?
Absolut nicht. Das eigentlich Faszinierende an diesem Setup ist die Zeitachse. Der Autor war nämlich 2011 schon einmal genau dort. Wir analysieren hier also nicht nur eine einfache Reise, sondern diese massive Reibung zwischen seiner 12 Jahre alten, stark romantisierten Erinnerung und der extrem komplexen, teils völlig absurden Realität des heutigen Kamerun.
Reisen ist ja oft wie so ein Filter auf Instagram, weißt du? Wir sehen nur die perfekten Palmen. Aber heute schauen wir uns quasi das Rohmaterial an, inklusive der verpixelten Ränder und der unerwarteten Fotobomben. Bevor man nämlich auch nur in die Nähe eines Strandes kommt, muss man erst einmal dorthin kommen. Und genau hier beginnt das Abenteuer.
Ja, die Anreise zeigt sofort die eklatanten Unterschiede in der Infrastruktur und auch in der sozialen Hierarchie.
Okay, lass uns das mal auspacken, dieses gemietete Fahrzeug. Das ist doch wie eine rollende Ritterrüstung, oder? Sie mieten nicht irgendeinen Kleinwagen, sondern einen aus den USA importierten Mercedes ML. 7-Sitzer, Automatik und rundherum extrem dunkel getönte Scheiben.
Ein absolutes Statussymbol.
Wahnsinnig. Der Vermieter vor Ort ist bei der Übergabe wohl ein reines Nervenbündel. Er hat panische Angst um das Auto. Und dann dieser absurde Zwang mit dem Reserverad.
Ah ja, das riesige Reserverad im Kofferraum.
Genau. Er zwingt sie, dieses riesige Ding mitzunehmen, wodurch einfach ein kompletter Sitzplatz wegfällt. Sie sind 7 Leute. Und der jüngste Sohn, Noé, muss sich jetzt neben seiner Schwester zwängen. Und bei den ganzen Polizeikontrollen am Stadtrand muss er sich sogar im Auto verstecken.
Das ist so bezeichnend. Wie wir vorhin schon meinten, in vielen Schwellenländern formen solche sichtbaren Statussymbole, also wie diese abgedunkelten Scheiben, die unmittelbaren sozialen Interaktionen im Straßenverkehr extrem.
Wie meinst du das genau? Der Autor beschreibt ja, dass sie durch Douala fahren und der Mercedes wie ein Schutzschild wirkt.
Ja, exakt. Die Motorräder und anderen Autos halten respektvoll Abstand. Warum? Weil die dunklen Scheiben vermuten lassen, dass da jemand unglaublich Wichtiges drin sitzt oder jemand Gefährliches.
Krass, also eine Mischung aus Respekt und Angst.
Ganz genau. Das ist ein informelles Regelsystem. Und das verknüpft sich direkt mit der improvisierten Natur dieser Polizeikontrollen. Da geht es nicht primär um Verkehrssicherheit.
Da geht es um das sogenannte Trinkgeld, oder?
Richtig. Obwohl die Papiere korrekt sind, wird die Kontrolle eben mit etwas Geld beschleunigt. Und das bringt uns zu dem Punkt mit Google Maps.
Oh ja, das ist so absurd. Google Maps berechnet 3,5 Stunden. Aber in der Realität brauchen sie über 5 Stunden ohne echte Pausen. Wie kann eine globale App so drastisch falsch liegen?
Naja, weil der Algorithmus von einer friktionslosen Welt ausgeht. Google Maps berechnet Entfernungen und Standardgeschwindigkeiten. Was die App nicht sieht, sind die informellen Kontrollpunkte, die krassen Schlaglöcher, die Verhandlungen auf der Straße. Digitale Modelle scheitern oft an der analogen, chaotischen Realität des globalen Südens.
Da prallen wirklich Welten aufeinander. Und nach dieser chaotischen Fahrt sollte ja eigentlich die Entspannung folgen. Aber die digitale Versprechung kollidiert sofort wieder mit der physischen Realität.
Oh ja, die Ankunft beim Airbnb. Ein klassischer Fall.
Ein absoluter Albtraum. Stell dir vor, du kommst da völlig erschöpft an und der Weg zum Haus ist einfach mit Bauschutt und Holzbrettern voller Nägel blockiert.
Kein besonders einladender Start.
Überhaupt nicht. Und dann die Wächter vor Ort, die sind völlig ahnungslos, die erwarten gar keine Gäste. Und dann kommt das, was der Autor seinen Werwolf-Moment nennt.
Wo er fast ausrastet, weil das Apartment nicht passt?
Ja. Sie haben für 7 Personen gebucht. Und was bekommen Sie? Ein Appartement für maximal 4 Personen. Und das Absurdeste daran ist, die Anlage ist fast komplett leer. Das war völlig überteuert und der Vermieter schlägt dann ernsthaft vor, einfach 3 Matratzen auf den Boden des Wohnbereichs zu legen.
Das ist wirklich diese typische Airbnb-Illusion.
Hier wird es wirklich interessant für mich. Wir vertrauen diesen Plattformen blind, oder? Wie verzerren solche Plattformökonomien wie Airbnb eigentlich die Wahrnehmung von Reisezielen?
Das ist ein riesiges Problem. Diese Plattformen zwingen lokale Gastgeber oft in so eine, naja, fake it till you make it Mentalität. Die globalen digitalen Standards verlangen, dass man für 7 Personen buchbar ist, um im Algorithmus weit oben zu landen. Also behauptet man einfach, man hätte den Platz.
Und vor Ort muss es dann irgendwie ausgebügelt werden.
Genau. Die Diskrepanz zwischen dieser glänzenden Online-Welt und der lokalen Infrastruktur ist enorm. Immerhin erwähnt der Autor ja auch, dass das Personal vor Ort super freundlich war.
Ja, das stimmt. Die Jungs dort konnten zwar den kaputten Backofen nicht reparieren, aber sie haben alles versucht. Und geografisch war es auch eine Täuschung. Laut App direkt in Kribi, in Wirklichkeit 17 Kilometer entfernt. Ohne jeglichen Supermarkt in der Nähe. Immerhin ging die Klimaanlage.
Aber die Freundlichkeit des Personals muss eben oft diese systemischen Mängel des Managements ausgleichen. Die Leute an der Front baden aus, was das System verbockt.
Absolut. Und da die Küche nur so halb funktionierte und kein Supermarkt da war, musste die Gruppe sich um lokales Essen kümmern. Was dann zu einer wahnsinnig faszinierenden historischen Entdeckung geführt hat.
Die Fahrt zum Fischerdorf.
Genau. Sie fahren über Pisten voller Schlaglöcher und Müll. Ein krasser Kontrast zu dieser pittoresken, wunderschönen Umgebung. Und der Autor wendet da eine richtig clevere Taktik an.
Er bleibt im Auto, nicht wahr?
Ja, er bleibt im dunkel getönten Mercedes sitzen, damit die Frauen am Strand keinen europäischen Touristen sehen. Er wollte einfach verhindern, dass die Preise sofort unnatürlich in die Höhe schießen. Die klassische Touristensteuer quasi.
Das ist eine sehr bewusste Strategie, aber so ganz hat's ja nicht funktioniert.
Nee, leider nicht. Neben dem frischen Tagesfang haben die Verkäuferinnen ihn heimlich auch noch verdorbenen Fisch angedreht. Ein bisschen Schwund ist wohl immer. Aber dann, zurück in der Anlage, machen sie ein Barbecue.
Auf diesem alten Gemeinschaftsgrill.
Ja, den sie erstmal mühsam reinigen müssen. Und es wird ein dramatisches Rennen gegen ein aufziehendes Tropengewitter. Der Grill gewinnt zum Glück. Aber der Aha-Moment für mich waren die Langusten auf diesem Grill.
Ah, die etymologische Entdeckung. Das ist wirklich spannend.
Das hat mich völlig umgehauen. Die ersten europäischen Seefahrer, also die Portugiesen, landeten dort und sahen diese Krustentiere. Und sie verwechselten diese Langusten mit Garnelen. Auf Portugiesisch heißt das Camarões. Und daraus entstand dann im Laufe der Zeit der Name für das ganze Land. Kamerun.
Ein grandioser Funfact.
Stell dir das mal vor. Du fährst nach Italien, isst eine fantastische Pizza und nennst das ganze Land fortan einfach Pizzaland. Und alle übernehmen das. So ist Kamerun zu seinem Namen gekommen.
Ja, das ist lustig, aber es hat auch einen sehr ernsten Hintergrund. Wenn wir das in den größeren Kontext des Kolonialismus einordnen, ist das extrem bezeichnend.
Inwiefern?
Weil sie einfach ignorieren, wie die Einheimischen das Land nannten.
Genau.
Es zeigt, wie die Perspektive der Erstankömmlinge, inklusive ihrer Irrtümer und Verwechslungen, bis heute die Identität von ganzen Nationen prägt. Die Macht, Dinge auf einer Karte zu benennen, lag bei den Europäern. Und diese Namen wurden dann globale Realität, völlig egal, wie falsch sie waren.
Wahnsinn. Einfach wegen ein paar Langusten auf dem Grill. Von den historischen Ursprüngen geht es für die Gruppe am nächsten Tag dann zu einem der berühmtesten Naturdenkmäler des Landes.
Die Chute de la Lobé, die Lobé-Wasserfälle.
Richtig. Das ist einer der ganz wenigen Wasserfälle weltweit, die direkt ins offene Meer stürzen. Der Autor war ja 12 Jahre zuvor schon mal dort und hat die ansässigen Pygmäen besucht, für die dieser Ort eine extreme spirituelle Bedeutung hat.
Aber heute ist das Bild ein anderes.
Völlig anders. Heute ist es total kommerzialisiert. Zähe Verhandlungen, nur um die Parkgebühren nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. Aber, und das ist mein absoluter Lieblingsmoment in unseren Quellen, mir ist da ein herrlicher Widerspruch aufgefallen.
Bei den Dimensionen des Wasserfalls, oder?
Ja. In seinem Blogbeitrag schätzt der Autor die Wasserfälle auf, Zitat, maximal 8 Meter Höhe. Aber im Transkript des YouTube-Videos ist plötzlich von 20 Metern die Rede. Wie kann ein Wasserfall zwischen dem Tippen eines Blocks und dem Sprechen in ein Mikrofon mal eben um 12 Meter wachsen?
Das ist so faszinierend, weil es uns zeigt, wie menschliche Erinnerung funktioniert.
Okay, erklär mir das. Wie passiert das?
Wenn wir tippen, sind wir oft distanzierter, analytischer. 8 Meter ist eine rationale Schätzung. Aber wenn du in ein Mikrofon sprichst, vielleicht sogar direkt vor Ort oder kurz danach, bist du in einem emotionaleren Zustand. Du spürst die Gischt, du hörst das Rauschen.
Und das Gehirn macht daraus dann gefühlte 20 Meter.
Genau. Die Erinnerung romantisiert oder dramatisiert das Erlebnis, um die emotionale Wucht der Situation wiederzugeben. Das ist keine bewusste Lüge, sondern einfach die Art, wie unser Gehirn Erlebnisse abspeichert und abruft.
Das beruhigt mich irgendwie. Aber an diesem Tag tauchte dann noch, völlig überraschend, echte Prominenz auf.
Yannick Noah.
Genau, sie fahren mit so einer Piroge, also einem Einbaumboot, und sitzen danach an einer kleinen Bar. Und plötzlich taucht der ehemalige Tennisstar Yannick Noah mit seiner Entourage auf. Völlig unprätentiös, sucht einfach nur eine Erfrischung. Er hat ja kamerunische Wurzeln.
Solche Momente zeigen sehr schön die Bedeutung der Diaspora.
Die Quellen erwähnen in dem Zusammenhang auch den Fußballer Kylian Mbappé. Beide initiieren dort wichtige soziale Projekte.
Ja, das ist für die lokale Entwicklung enorm wichtig. Diese Diaspora-Rückkehrer wie Noah oder Mbappé bringen Kapital und Aufmerksamkeit in Regionen, die vom Staat oft vernachlässigt werden. Sie bauen Schulen, Sportanlagen, Infrastruktur. Und gleichzeitig können sie dort an einer kleinen Strandbar einfach ein Bier trinken, fernab vom europäischen Paparazzi-Wahnsinn.
Zumindest noch. Denn diese Kommerzialisierung am Wasserfall ist wohl nur ein ganz leises Echo der gigantischen strukturellen Umwälzungen, die Kribi gerade überrollen. Und das bringt uns zu unserem letzten Segment, der Schatten des Fortschritts.
Da geht es dann richtig ans Eingemachte. Makroökonomie am Strand.
Oh ja. Die Gruppe macht einen Strandspaziergang. Der Strand ist menschenleer, aber leider übersät mit Treibgut. Und dann beschreibt der Autor dieses surreale Bild. Ein massiver, im Sand eingesunkener Bagger. Vom Salzwasser schon völlig korrodiert.
Ein extrem starkes visuelles Symbol.
Ein verrosteter Bagger an einem scheinbaren Traumstrand. Und warum? Küstenerosion ist dort ein massives Problem durch den Klimawandel. Die Einheimischen versuchen verzweifelt, den Sandabbau zu stoppen, indem sie alte Autoreifen tief in den Boden eingraben. Aber der Autor merkt schon an, dass das kaum funktioniert.
Nein. Physikalisch gesehen ist das leider meistens wirkungslos oder sogar schädlich, weil die Wellenenergie um die Reifen herum den Sand nur noch schneller wegspült.
Ein seltener Orkan hat dort erst kürzlich einen ganzen Pavillon zerstört. Dieser krasse Kontrast zwischen der Idylle für die Touristen und diesem täglichen Überlebenskampf der Einheimischen gegen das Meer, das ist schon heftig.
Und die Natur ist ja nicht das Einzige, was dort gerade alles umkrempelt. Wir haben noch die Geopolitik.
Richtig. Gut 35 Kilometer südlich wurde ein neuer Tiefseehafen gebaut. Und zwar von chinesischen Investoren. Dieser Hafen hat Kribis Einwohnerzahl völlig explodieren lassen und das Zentrum in ein absolutes Verkehrschaos gestürzt.
Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie globale Infrastrukturprojekte lokale Realitäten überschreiben. Dieser Hafen wird die wirtschaftliche Vormachtstellung des Hafens von Douala, also der Stadt, aus der sie kamen, massiv beschneiden.
Aber die Einheimischen vor Ort in Kribi scheinen kaum etwas davon zu haben, oder? Der Autor schreibt, dass fast keine einheimischen Arbeitskräfte beim Bau eingesetzt wurden. Die Chinesen bringen oft ihre eigenen Arbeiter mit.
Genau, das ist ein häufiges Muster bei solchen Investitionen. Der Reichtum wird dort zwar umgeschlagen, fließt aber komplett an der lokalen Bevölkerung vorbei.
Ist es da nicht wahnsinnig ironisch, dass wir aus Europa anreisen, um unberührte Natur zu suchen, während China dort die Logistikinfrastruktur der Zukunft baut? Der Autor hat am Ende richtig Angst, dass dieses Naturidyll bald durch auslaufendes Öl oder giftige Substanzen zerstört wird und der sanfte Tourismus komplett verschwindet.
Du musst diese Puzzleteile wirklich mal zusammenfügen. Wir haben hier den Begriff der Küstenerosion und das ist eigentlich die perfekte Metapher für den gesamten kulturellen und wirtschaftlichen Wandel Kribis.
Eine Metapher. Wie meinst du das?
Es geht eben nicht nur darum, dass physisch Sand weggespült wird. Eine alte, beschauliche Lebensweise wird durch harte, globale Wirtschaftsinteressen verdrängt. Die Küste erodiert, aber auch die traditionelle Wirtschaft und Kultur erodieren. Die Bagger graben das alte Kribi um, um Platz für globale Lieferketten zu machen.
Puh. Die Reise des Autors endet dann damit, dass er diesen makellosen, gereinigten Mercedes wieder zurückgibt. Der Vermieter ist glücklich, alles ist sauber. Aber Kribi selbst ist eben alles andere als makellos oder statisch.
Es ist ein Ort extremer Kontraste.
Definitiv. Stell dir vor, du fährst morgens in so einem Luxus-SUV an korrupten Polizeikontrollen vorbei. Nachmittags hast du den etymologischen Ursprung von ganz Kamerun auf dem Grill liegen. Und abends musst du zusehen, wie ein chinesischer Megahafen und der Klimawandel die Traumstrände bedrohen. Du siehst also, diese Reiseberichte kratzen oft nur an der Oberfläche von etwas viel Größerem.
Und sie zwingen uns, unsere eigene Rolle dabei zu hinterfragen.
Genau. Und genau dazu möchten wir dir zum Schluss noch einen provokanten Gedanken mitgeben. Wir haben ja vorhin gelernt, dass Kamerun nach den Langusten, den Camarones, benannt wurde. Also eigentlich nach seinem natürlichen Überfluss.
Der Fluss der Garnelen.
Richtig. Wenn wir nun aber sehen, dass eben diese Küsten durch Erosion und industrielle Tiefseehäfen langsam verschwinden, was passiert eigentlich mit der Identität eines Landes, wenn genau die Natur, die ihm seinen Namen gab, unaufhaltsam weggespült wird?
Und haben wir im globalen Norden überhaupt das Recht zu verlangen, dass solche Orte für unsere romantischen Urlaubsbilder unterentwickelt bleiben?
Ein sehr guter Punkt. Denk da mal drüber nach, wenn du das nächste Mal einen Strand auf Instagram siehst. Das war unser tiefer Einblick für heute. Wir hoffen, du konntest einiges mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis dann.